Ja, schönen guten Morgen noch, habe ich vorher noch gar nicht gesagt. Ich würde gerne noch beten kurz. Jesus, ich danke dir wirklich, dass du dein Wort vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, der zur richtigen Zeit zu unserem Herz auch reden möchte. Und da will ich dich einfach bitten, dass du unsere Gedanken zu dir hinziehst, dass nicht ich derjenige bin, der hier steht. Du kennst jeden Einzelnen, du bist unser Schöpfer, der alles gemacht hat, der uns gemacht hat, der weiß, wie viel er uns zumuten kann. Ja, und ich bitte dich einfach, dass du wirklich mit deinem tröstenden, mutmachenden Wort wirklich uns erfrischt und ermutigst und unseren Glauben stärkst. Amen. Ungefähr zwei Wochen, glaube ich, war es, so im Lobpreis. Da hatte ich so ein Wort in mir, dass es für uns wichtig ist, als Gemeinde nicht auf das Sichtbare zu schauen, sondern auf das Unsichtbare. Das war so das Wort. Und das war noch so irgendwie so ein bisschen ungebacken und ich habe das so in mir rumtragen. Und dann jetzt in der Predigtvorbereitung bin ich auch zum Bibeltext gestoßen, zu diesem Wort. Wo ich denke, ja, darüber sollte ich, glaube ich, predigen. Und der Benny hat den jetzt schon eingeblendet. Ich lese ihn gerade mal vor. Ist ein Paulus-Text, deshalb werdet ihr die Texte hier an der Wand sehen. Hoffentlich könnt ihr es gut lesen. Paulus ist nicht der Einfachste, aber ich hoffe, wir kriegen es hin, dass wir verstehen, was er uns sagen möchte. 2. Korinther 4, 17 bis 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen reiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Also um was geht es in dem Text? Es geht um irgendwelche Bedrängnisse, das wissen wir jetzt noch nicht, was da Paulus meint, aber die Bedrängnisse, die sind nur zeitlich, das ist nur das, was wir hier in dieser Welt erleben. Ja, und das fällt nicht ins Gewicht zu dem, wie sich Gott zeigen wird. So vielleicht würde ich es in meine Worte sagen. Und der Grund dafür, dass er das so erkannt hat, sagt er, ist das Schauen auf das Unsichtbare und eben nicht auf das, was in der Welt um uns herum im Hier und Jetzt passiert. Und wir hatten es vorher von der IS und von den schrecklichen Sachen, die da so passieren. Und vielleicht hat der eine oder andere auch eigene Dinge, die in der eigenen Familie passiert, an schrecklichem Leid, an Sachen, wo man nicht versteht, wo man Gott nicht versteht. Und dann höre ich so einen Satz, das Leichte, unserer vorübergehende Leichte, unserer Bedrängnis fällt nicht ins Gewicht. Dann irgendwie soll man aufs Unsichtbare schauen, dann denke ich mir, was meint jetzt Paulus? Soll man, wenn wir solche Sachen hören, so irgendwie durch die Welt laufen und sagen, ja, ich habe ja meinen Gott. Und so irgendwie think positiv so, alles was an Negativen passiert, ausblende? Viele Fragen, die ich da auch habe, ist das wirklich machbar, was er da von uns will? Und wie bei allem ist es einfach wichtig, dass man uns den Text auch wirklich im Kontext anguckt und wie er einfach so insgesamt in der Bibel steht. Und da möchte ich mit euch 2. Korinther 4, 6 bis 7 lesen. Da heißt es, und so fängt Paulus da an, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Er spricht vom Lichtstrahl, der in unserem Herzen aufgegangen ist und nicht irgendwer, sondern Gott selber, heißt es hier. Gott, der gesagt hat aus Finsternis, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Er ist es selber, wir haben Gott in unserem Herzen und es ist nicht irgendein Gott, sondern er sagt, zeigt uns die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es ist Jesus Christus, dieser Gott, der in unserem Herzen ist. Also da leuchtet erstmal etwas auf bei Paulus, bevor er irgendwas ausblendet. Das ist, glaube ich, das Erste, was ganz wichtig ist. Gott ist in unserem Herzen ein Licht und das Licht, das leuchtet in der Dunkelheit auf, sagt er uns, und ist in der Dunkelheit aufgeleuchtet. Dann geht es weiter mit dem, dass wir diesen Schatz, diesen Gott in uns, und ich denke, das hat jeder irgendwie anders erlebt. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie war das denn bei mir? Und dann habe ich gemerkt, da war es zuerst so, sind äußere Dinge passiert, natürlich. Ich war zum Beispiel, ein entscheidendes Ding war während dem Joggen, da habe ich wirklich ganz viel gelitten unter meiner Schuld und ich habe einfach auch gemerkt, das passt nicht. Auch so wie ich habe schon die Bibel gelesen, bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, so wie ich lebe, wie es vielleicht andere gar nicht nach außen gesehen haben, aber wo ich gewusst habe, das passt nicht mit dem, wie Gott mich eigentlich gedacht hat. Und ich habe da so stark drunter gelitten und dann war das einfach so ein Lied im Radio, wo mich wirklich daran erinnert hat, ja, ich will nirgends anders sein wie in Gottes Hand. Und das war so ein Anfangsmoment und dann wurde es wirklich Licht und Jesus kam in mein Leben. Und aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, zack, alles war hell und ich habe Jesus Christus als Ganzes erkannt, sondern eher so wie die Sonne, die aufgeht. Und ich glaube, so ist es auch bei uns im Glauben. Wir kennen Jesus Christus nicht in der ganzen Herrlichkeit, sondern es hat angefangen. Das Licht ist aufgegangen und das ist das Entscheidende. Und wenn wir da dranbleiben, dann wird es immer heller werden in uns. Genau, aber diesen Schatz eben, dieses Licht, diese Beziehung zu Jesus Christus, zum lebendigen Gott, den, sagt Paulus, haben wir in irdenen Gefäßen. Das sind tönerne Gefäße, meint er da. Das steckt da im Griechischen dahinter. Also zerbrechliche Gefäße. Nichts, wo für die Ewigkeit gebaut ist. Ich habe euch mal ein Gefäß mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ist jetzt kein Markenprodukt, das ist nicht Lilifee oder wie die Dinger da heißen. Aber das ist der Becher von meiner Tochter, die Elea. Die ist jetzt etwas über 7 Monate, glaube ich schon. Gell? Genau. Und der Becher, den findet sie wunderschön. Und das ist für sie jetzt für uns ein Problem geworden, dieser Becher. Weil immer, wenn wir ihr den Becher mit Wasser gefüllt haben und vor sie hingestellt haben, hat sie den Becher genommen und hat ihn abgeschlutzt und hat nicht draus getrunken. Wir sind irgendwann dann auf die Idee gekommen, ja, wir können eigentlich ihr nicht mehr den Becher geben, die trinkt da gar nicht draus. Und dann haben wir den Becher ihr weggenommen, haben etwas angetrübtes IKEA-Glas, wo bei uns noch im Regal gestanden ist, mit Wasser gefüllt. Und daraus trinkt sie. Sie hat sich einfach ablenken lassen von dem Äußeren, von dem Becher. Ja, und sie weiß vielleicht auch noch nicht genau, was trinken ist. Ist alles so ein bisschen ein Spiel. Auf jeden Fall hat es nicht funktioniert mit dem Becher. Ich denke, das zeigt, dass manchmal so das Äußere einen wirklich auch vom Inhalt ablenken kann und dass man dann vielleicht gar nicht wirklich zum Wesentlichen vorrückt, wenn man da dabei stehen bleibt beim Äußeren. Und wir haben eben diesen Schatz, die Beziehung zu Jesus Christus, da wo wir wirklich Gott erleben, haben wir in irdene Gefäße. Also das ist auch nicht unmittelbar pur, sondern da ist ein Gefäß irgendwie drumherum und das ist auch noch zerbrüchig und nicht so, dass man das vielleicht auf Anfang an immer gleich und zu jeder Zeit sieht, dass man da die Beziehung immer pur hat. Wer sind die Gefäße, ist die Frage. Was sind das für Gefäße, in der wir quasi die Beziehung zu Gott leben? Ich denke, dass die Gefäße, von denen da Paulus spricht, dass es unser Leben letztendlich ist. Das, wie wir es erleben, das Hier und Jetzt, das ist ein Gefäß, in das Jesus aber voll und ganz mit seiner ganzen Herrlichkeit reinkommt. Und das ist eben irdern, das ist zerbrechlich, das ist nicht auf Ewigkeit angelegt, da spielt Tod eine Rolle, da spielt Krankheit eine Rolle, da spielt Ungerechtigkeit eine Rolle, wie wir es jetzt gehört haben. Das alles ist nicht weg, das ist das Gefäß, in dem der Schatz ist. Was bedeutet es, den Schatz im Gefäß zu haben? Das bedeutet, dass wir nicht, wenn wir Jesus in uns haben und wir haben ihn angenommen, das heißt nicht, dass wir Jesus sind. Das heißt, er ist in unserem Leben. Wir können eine Beziehung mit ihm haben. Aber das heißt nicht, dass er uns zu lauter kleinen Götter macht. Oder dass er unser Leben so gestaltet, dass das Ungerechtigkeit keine Rolle mehr spielt. Dass alle Krankheiten verschwindet. Dass alles Leid auf einmal weg ist. Das bedeutet es nicht, sondern es ist ein Unterschied zwischen dem Gefäß und dem Schatz. Zwischen der Dunkelheit, die um uns herum ist, und dem Lichtstahl, der die Dunkelheit zerschneidet und uns Hoffnung gibt und die Beziehung zu Gott überhaupt ermöglicht in einer dunklen Welt, die eben nicht von sich aus schon schön hell ist. Das bedeutet auch, dass uns Jesus nicht unverletzlich macht, auch andere gegenüber. Wir sind zerbrechlich in unserem Leben, auch in unseren Gefühlen, in allem. Auch das ist, wir bleiben Mensch und Gott bleibt Gott und Jesus bleibt Jesus, aber er ist in uns. Und das ist das Besondere, das ist der Schatz in tönerner Gefäße. Paulus sagt, wir haben den Schatz in irdener Gefäße, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Also die irdene Gefäße und die Dunkelheit, die haltet Gottes Macht und Kraft nicht auf. Im Gegenteil. Er schreibt, und das ist, denke ich, wirklich nur geistlich zu verstehen, dass es sogar fördert, dass es die Herrlichkeit Gottes fördern wird. Ich habe es mir bildlich so vorgestellt, wenn ich jetzt den Becher hier nochmal raushol, dann ist es so, manchmal ist es so, dass wir nur ans Äußere sehen und denken, das ist alles, was da ist und den Inhalt nicht wahrnehmen. Dann haben wir da keinen Zugang wirklich dazu. Wir sehen nur das, was uns vor Augen ist. Und ich glaube, dass das tönerne Gefäß und dass es eben kein, vielleicht nicht so ein hübsches Gefäß ist, das fördert, dass Gottes Licht eben noch viel heller strahlt auch und auch deutlicher hervortritt. Ich habe mir das vorgestellt, wenn ich jetzt alles könnte und wirklich so ein Leben hätte, wie es Gott selber auf Erde hätte, dann würde ich nicht selber auf Gott zeigen, sondern würde die Leute vielleicht auf mich zeigen und denke, ich wäre Gott. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Wenn wir in unserer Schwachheit, das tut der Herrlichkeit Gottes keinen Abbruch. Und interessant wird es, wenn es dann sogar so weit geht, dass er sagt, auch das Leid und die Ungerechtigkeit tut Gottes Herrlichkeit keinen Abbruch. Paulus beschreibt dann im Folgenden, 2. Korinther 4, 8 bis 10, das habe ich euch jetzt nicht dabei, da beschreibt er seinen Lebensweg mit Jesus, wo er als Apostel unterwegs war in der Nachfolge. Und er schreibt in kurzer Worte, wo er nicht genau die Situationen nennt, schreibt er aber, ja, dass er in Auswegslosigkeit ist, aber trotzdem ein Ausweg da war und so, dass er Auswegslosigkeit gefühlt hat, dass er Betrübnisse gehabt hat und all die Dinge. Er beschreibt es so wie eine Spannung. Einerseits die negative Gefühle, andererseits aber das Wissen, dass Gott mit ihm ist und dass er da ist. Und wenn ich mir Paulus selber angucke, was ich auch sonst noch von ihm lese, Apostelgeschichte zum Beispiel, da wurde einmal gesteinigt, dass die Leute gemeint haben, er sei tot. Also wenn einer Leid erfahren hat, dann ist es Paulus. Und der spricht hier von der Herrlichkeit Gottes. Und ich finde, es gibt dem auch nochmal ein viel größeres Gewicht. Das zeigt vielleicht auch das, dass sein irdenes Gefäß die Herrlichkeit Gottes für uns noch viel größer werden lässt. Weil wenn das einer sagt, wenn ich hier vorne stehe und vielleicht nur ein bisschen Leid auch schon erfahren habe, aber nicht das, was Paulus erfahren hat, dann ist das was völlig anderes, wie wenn Paulus das uns zusagt, der selber eigentlich schon fast tot war, gesteinigt wurde. Der schreibt im gleichen Brief, dass er in Asien so betrübt wurde, dass er am Leben verzweifelt ist, dass er nicht mehr leben wollte. Das sind Gefühle, die sind ganz weit unter. Und er sagt aber für sich selber, dass Gottes Herrlichkeit ihm darüber nur größer wird. Und er ist selber ein lebendes Beispiel darüber auch für uns, dass das Leid und auch dunkle Sachen in der Welt und auch Ungerechtigkeit nicht Gott nicht besiegen. Und das hängt viel mit dem Gefäß Paulus zusammen, mit dem, dass er die Dinge auch durchlebt hat und wir an ihm sehen, irgendwie scheint es zu gehen, wenn sein Zeugnis wahr ist. Was hält Paulus in einem solchen Leben, wo er in der Nachfolge viel Ungerechtigkeit und Leid erfahren hat? Was motiviert ihn da? Und das schreibt er uns in 2. Korinther 16, 18 bis 18. Erstmal den Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Also er erkennt es für sich so, sich selber auch als das Gefäß. Er ermattet nicht, auch wenn das alles sein Leben und das Äußere, alles was passiert und ihm passiert ist, wenn das aufgerieben wird, wenn er da leidet, dann erlebt er das so, dass doch sein innerer Mensch Also irgendwas in ihm drin stärker und größer wird. Und ich glaube, wenn wir den Vers vorher gelesen haben mit dem Lichtglanz, dann ist es seine Beziehung zu Gott, die wird stärker dadurch und nicht schwächer. Und es, ich finde es auch interessant, wie er das schreibt, dass das Tag für Tag erneuert wird. Ich glaube, das zeigt auch so was, dass wir wirklich das auch Tag für Tag brauchen. Dass man da auch nicht sagen, jetzt haben wir die Erneuerung in der Tasche und das ist eben nicht. Das ist das irdene Gefäß und wir brauchen Tag für Tag Ermunterung und Erneuerung von Jesus, unserem guten Hirte. Im Inneren, das ist der Platz, wo ihm Gott begegnet, der Lichtstrahl, mitten in der Dunkelheit, in der er gewandelt ist. Vers 17. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, und jetzt kommen wir zu dem Vers, bewirkt ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Da sieht man das Gewicht oder die leichten Bedrängnisse. Und wenn man Paulus kennt, dann weiß man, dass das nicht leicht war, dass der hartes Leid erfahren hat. Aber es ist leicht für ihn im Vergleich zu dem Gewicht, das Gott in seinem Leben gewonnen hat. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, man wird da total fehllaufen, wenn man sagt, hey, wenn du Christ bist, dann ist alles leicht, lockeres Leben. Nee, wenn man Paulus anguckt, dann ist es eben nicht so. Der, wie gesagt, der war bis zum Tode betrübt, heißt es, er hat keine Lust mehr gehabt zu leben. Er wurde gesteinigt, hat körperliche Misshandlungen erfahren. Das ist nicht leicht. Und wenn man nur das sehen würde, und das alles wäre, was einem das Leben zu bieten hätte, und ich glaube, das sieht jeder, auch wenn er Jesus nicht kennt, weil das ist die Welt, in der wir sind, da muss man nur Nachrichten anmachen. Wenn man nur das sieht und das alles wäre, dann wäre das Leben wirklich nicht lebenswert. Aber für Paulus ist es nicht nur das. Er hat Jesus erkannt, er hat den Schatz im irdenen Gefäß entdeckt und er hat für sich entdeckt, dass er jeden Tag neue Kraft gekriegt hat aus der Beziehung zu Gott und dass das nicht kleiner geworden ist durch das Leid, sondern größer. Dass ihm Gott größer geworden ist, dass ihm Gottes Liebe größer geworden ist. Hier heißt es, denn wir schauen nicht, denn da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Ich habe das ja vorhin so zu Beginn der Predigt so gesagt, ja, gucken wir da jetzt weg. Das geht ja gar nicht. Wer kann vor Leid weggucken, besonders wenn es einen selber betrifft? Das steht einem vor Augen. Und selbst wenn du die Augen zumachst oder wenn du es nicht visuell siehst, keine Ahnung, dann wird es deine Gedanken prägen und alles. Du kommst da davon nicht los. Und es wäre billiger Trost zu sagen, schließ halt deine Augen zu und guck auf das Schöne, Gute oder guck auch auf deine Beziehung mit Jesus. Das ist es nicht. Das Wort, das da dahinter steht, ist auch ein anderes, wie einfach nur das Schauen, so wie man allgemein guckt. Paulus berichtet ja von seiner Leid, von seinen Erfahrungen. Also er hat es sehr wohl wahrgenommen. Das kann er, sonst würde er nicht davon berichten. Er ist nicht blind durch die Welt gelaufen. Das Wort, das da dahinter steht, könnte man auch mit erspähen übersetzen oder Ausschau halten. Und ich finde, das hat mich viel mehr berührt, weil das zeigt für mich, dass da um mein Wille und meine Entscheidung eine Rolle spielt. Halte ich Ausschau nach all dem Üble, was mir passiert? Richte ich mein Herz danach? Mache ich mich daran fest? Ist das die Welt, in der ich lebe und ich bin auch so irgendwie und alles ist schlecht? Mache ich mich daran fest? Halte ich Ausschau? Erspähe ich das? Mache ich da mein Herz dran fest? Ich glaube, das steckt dahinter. Und das erklärt mir auch das, wenn er sagt, wir sollen Ausschau halten auf das Unsichtbare und Ewige. Das ist Jesus Christus, das ist Gott in dir, das ist derjenige, der in dir den Glaube überhaupt angelegt hat, das ist deine Beziehung zu Jesus. Und wenn er uns aufruft, da Ausschau zu halten, dann stelle ich mir das so vor wie so auf dem Wachturm. Dann kletter ich in dem Leid auf den Wachturm und halte Ausschau nach meinem Erlöser. Und frag, wo er ist. Das ist Ausschau halten. Aber dann bin ich mit meinen Gedanken auch schon bei Jesus und nicht bleibe ich nicht hängen in meinem Leid, aber ich verdränge es auch nicht. Jemand, der etwas erspäht auf dem Wachturm, der macht das in einer Situation von Stress und Krieg und nicht, weil das Leben so toll ist. Und er macht das in einer Haltung, weil er was erwartet von dem, was da kommt. Und nicht in einer Haltung, dass eh nichts passiert. Und ich glaube, das ist gemeint. Es geht um einen Schatz in uns, der in uns gelegt ist. Es geht nicht um nichts, sonst bräuchten wir auch nicht Ausschau halten. Es geht nicht mit dem Unsichtbaren um das Nirvana oder so. Nee, überhaupt nicht. Es geht um Jesus Christus, um die Wirklichkeit Jesu in deinem Leben, der dich erfasst hat und weshalb du da bist. Auch wenn es vielleicht erstmal nur so ein kleines Lichtfunke war und das soll größer werden, das soll ein helles Licht werden. Er will dir zeigen, dass er wirklich der Herr ist über die Welt, aber auch über das Universum und dass er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Ich denke, das ist auch so eine Perspektive, eine ganz neue Perspektive ins Leid und ins Hier und Jetzt. Wenn du weißt, es geht weiter. Wir haben vorher dafür betet, dass die Kinder erkennen oder die Eltern erkennen, dass ihre Kinder in Gott geborgen sind. Wenn wir das als Wirklichkeit wahrnehmen, dann ist es kein billiger Trost. Dann zeigt es, dass es einfach weitergeht, unser Leben, auch wenn es in schrecklicher Ungerechtigkeit endet. Was sagt mir der Text auch für uns? Wir sind brüchige, nicht perfekte Gefäße für den Schatz, aber wir haben den Schatz. Und wir haben den Schatz, weil den jemand in unser Leben reingefüllt hat, nicht weil wir das uns irgendwie gemacht hätten. Weil Jesus sich dir zeigt hat, deshalb hast du den Schatz in deinem Leben. Und das tut Gott keinen Abbruch, dass wir brüchig sind. Wir können brüchig werden oder das erkennen, da wo Leid uns trifft, Krankheit, Ungerechtigkeit, wo wir wie Paulus, der als Apostel ungerecht misshandelt wird, verfolgt wird, ohne dass er Böses getan hat, so können wir die Brüchigkeit erleben. Aber ich denke, wir können es auch erleben, wo wir wirklich selber auch schuldig werden. Auch das ist das Hier und Jetzt. Wir sind nicht perfekt, wir sind Gefäße, wir sind auch da brüchig. Und auch da gilt, wo wir da Ausschau halten auf das unsichtbare Ewige. Nicht einfach so, naja, so bin ich halt. Das ist auch so, hier meine Hülle, so bin ich halt, Gott muss mich annehmen. Nee, wenn ich da auch Ausschau halte auf Jesus, auf meinen Erlöser, dann wird er mich, mein innerer Mensch, ausstärken und wird mich auch da heilen, dass ich voranschreite, auch in meinem Lebenswandel und auch da Schritt für Schritt ihm ähnlicher werde. Aber wir sind eben brüchige Gefäße. Entscheidend ist, dass der Inhalt für uns Gewicht hält und dass das ein stärkeres Gewicht für uns hat und bekommt wie alles andere. Was für mir aussagt, ist, dass Nachfolge durchaus auch Leid mit sich bringt, dass Gott einen nicht in eine Käseglocke hängt, überstülpt. Und ich glaube, umso mehr man auch voranschreitet und ja, einfach auch in Dienst geht, in die Gabe entdeckt und alles, da wird man auch Anfeindung erleben und wird auch Ungerechtigkeit erleben. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen einfach. Ich wünsche das niemand, aber mir hat es selber auch schon geholfen, wo ich das dann einfach erlebt habe, dass ich gewusst habe, okay, das ist eigentlich biblisch, ich kann mich jetzt nicht verstecken. Und das hat mir wirklich Halt gegeben. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu wissen, dass solche Dinge passieren können und dass deshalb nicht Gott einen vergessen hat. Und auch da heißt es, dass Gott mit uns ist, dass wir den Schatz dann mit uns tragen. Ich denke an Stephanus, der in der Steinigung den Himmel offen gesehen hat. Ich finde es für mich ganz deutlich, wie stark Gott ihn da gesegnet hat in der Situation, wo eigentlich von außen betrachtet Ende und Schluss ist. Wenn Elia so den Becher in der Hand hat oder ihn abschlutzt, dann sieht sie nicht, ja, dann weiß sie nicht, was sie mit dem Inhalt vielleicht anfangen soll. Und man muss ihr helfen, dass sie überhaupt Essen erkennt und weiß, was ihr Nahrung gibt. Und ich glaube, dass es mit unserer Beziehung zu Jesus Christus genau gleich ist. Manchmal halten wir uns viel zu viel an der Äußerlichkeit auf. Wir haben vorher gebetet, dass es vielleicht ein Segen ist, dass es hier so ruhig ist. Das kann sein. Vielleicht ist es so. Vielleicht aber auch nicht, wenn man den Inhalt anguckt. Vielleicht beschäftigen wir uns viel zu sehr mit unserem guten Leben und vergessen darüber das Gewicht Gottes in unserem Leben. Und manche haben das schon erlebt, dass sie es in Leid erfahren haben. Dass man eben sterblich ist, aber dass Gott größer ist und dass er uns segnet. Und ich glaube, darum geht es. Auch bei uns als Gemeinde, auch da, wo wir vor Konflikte stehen, wo wir die irdene Gefäße des anderen entdecken, Unperfektheiten, wo wir selber von Leid betroffen sind, dass es nicht dem Gewicht der Herrlichkeit Gottes auch in unserer Gemeinschaft keinen Abbruch tut, wenn wir Ausschau halten nach ihm und uns nicht nach dem definiert, was vor Augen ist. Amen.